Da muss ich auch an ein anderes Gespräch denken, was ich mit einem Chefredakteur aus Thüringen hatte. Und da ging es darum, dass er sagte, auch vor dem Hintergrund eines spezifischen Angriffs, er hat Sorge vor einer schleichenden Angst in der Belegschaft, dass er oder die Kollegen das gar nicht so mitbekommen, wenn Dinge nicht angefasst werden. Weil ich meine, man sieht sozusagen nicht das, was nicht gemacht wird. Das ist das Problem. Deswegen eben auch diese Befragung. Und ich glaube, dass das auch sehr ernst zu nehmen ist. Also so diese subtile, schleichende Angst, die sich vielleicht auch breit machen kann. Und deswegen geht es dann später auch noch darum, okay, wie geht man damit vielleicht auch um das eben nicht zu haben.
Zusammen mit Patrick Pelz vom European Center for Press and Media Freedom stellen wir uns in dieser Folge von This is Media Now die Frage, was machen eigentlich Anfeindungen und Angriffe im Netz, aber auch persönlich auf der Straße mit Journalistinnen und Journalisten? Das aktuelle Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen zeigt, die Lage der Pressefreiheit weltweit ist schlecht. Auch in Deutschland wird sie immer schlechter. Wir liegen da nur noch auf Platz 14. Und das liegt unter anderem auch an den Angriffen und Anfeindungen. Wo kommen die her? Wie viele gibt es davon? Wie ist die Entwicklung? Und was macht das am Ende mit der Demokratie? Große Fragen, die wir uns heute stellen werden. Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Das Mikrofon wird weggeschlagen, die Kamera verdeckt, es wird beleidigt, bedrängt und umzingelt. All das passiert immer wieder, wenn Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen und anderen öffentlichen Veranstaltungen unterwegs sind und ihr demokratisches Grundrecht ausüben wollen, nämlich freie Berichterstattung. Die Stimmung gegenüber Journalismus ist in Teilen der Gesellschaft rau. Und das ist nicht nur ein Gefühl, das belegen auch regelmäßig Zahlen und Befragungen. Es gibt Angriffe von politischer Seite, im Netz gibt es orchestrierte Hetzkampagnen und am Ende entlädt sich diese Stimmung eben auch teilweise in körperlichen Angriffen. Das richtet sich dann gegen die Medien allgemein, gegen Medienhäuser, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch gegen einzelne Journalistinnen und Journalisten. Und das hat dann diverse Gesichter, über die wir heute sprechen wollen. Das Sicherheitsgefühl im Journalismus hat gelitten, das kann man, glaube ich, so festhalten. Und das ist ein Problem für die Demokratie insgesamt. Umso wichtiger ist es, sich anzuschauen, wie weit verbreitet ist es eigentlich? Woher kommen diese Angriffe? Was sind Ursachen und Auswirkungen? Und welche Gegenmaßnahmen können wir auch eventuell gesellschaftlich und politisch ergreifen? Und das alles guckt sich eine Studie sehr genau an, nämlich die Studie Feindbild JournalistIn, Journalismus zwischen Anfeindungen und strukturellem Prekariat, schwieriges Wort, Prekariat, vom European Center for Press and Media Freedom ist die ganze Studie. Und ich freue mich, heute mit dem Leiter dieser Studie sprechen zu können über all diese Fragen, die ich jetzt gerade aufgeworfen habe, über die Lage, wie es sich entwickelt hat und was wir tun können. Patrick Pelz ist mir zugeschaltet. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag, hallo und dank dir für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe ja gesagt, du leitest die Studie Feindbild JournalistIn und Teil dieser Studie ist ja auch eine, ja, Teilstudie, nenne ich es jetzt mal, strapazierter Journalismus. Dafür habt ihr ja viele Journalisten befragt, so 383 lese ich hier auf meinem schlauen Zettel ab. Was waren da so prägnante Aussagen, die bei dir hängen geblieben sind, die vielleicht auch sinnbildlich für das Thema stehen oder mit die dich auch vielleicht auch noch länger beschäftigt haben am Ende?
Auch verschiedene. Also man muss natürlich zum einen sagen, das war eine Umfragestudie, wo wir vor allem Fragen gestellt haben, sozusagen auf einer Likert-Skala. Ne? Da habe ich etwas, stimme ich etwas weniger zu, teilweise oder auch voll und ganz. Ja. Wir haben aber auch unter anderem die Möglichkeit gelassen für offene Antworten. Und ja, da gab es verschiedene Dinge. Die Studie hat ja so ein bisschen abgehoben auf Anfeindungen primär, also nicht unbedingt physischer Art, sondern auch nicht physischer. Genau, aber da gab es Äußerungen, beispielsweise als es war wahrscheinlich eine moderierende Person meinte, ich bin sozusagen mit meinem Gesicht zu sehen. Und das ist, wenn man beispielsweise in Sachsen arbeitet, zahlt man dafür auch einen gewissen Preis, beispielsweise soziale Ächtung oder ähnliches. Mhm. Da das aber sehr offen gestellt war, wurden auch andere Sachen aufgeworfen. Beispielsweise, wir entziehen uns selbst die Daseinsberechtigung durch dieses Online-First, immer schnell zu sein, vielleicht auch Clickbaiting, also auch so eine selbstkritische Haltung, die aber natürlich eher auf sowas Strukturelle auch vielleicht abhebt, wo wir vielleicht noch drüber sprechen. Genau, aber letztlich kamen sozusagen Beispiele für Anfeindungen, aber auch für die strukturellen Arbeitsbedingungen, die vielen Journalisten zu schaffen machen.
Ja, da gibt's ja auch einen direkten Zusammenhang, ne? Also das ist ja, kann man nicht getrennt voneinander betrachten, glaube ich, die strukturellen Probleme im Journalismus einerseits und die Angriffe auf der anderen Seite. Da gibt's viele Zusammenhänge, auf die kommen wir auf jeden Fall noch. Lass uns aber am Anfang vielleicht mal über das sprechen, was leider, muss man ja sagen, relativ handfest vielleicht ist, über die dokumentierten Angriffe, die es wirklich auf JournalistInnen, Journalisten gibt. In was für Größenordnungen oder über was für Größenordnungen reden wir da eigentlich? Ihr habt es ja erhoben in der Studie. Wie viele Angriffe, die dokumentiert sind, gibt es auf Journalisten und wie verteilt sich das vielleicht auch auf geografisch und auch vielleicht ein bisschen auf die Art und Weise, wie Journalisten sind sie frei, sind sie fest angestellt? Kannst du ein bisschen was über Dimensionen des Phänomens oder des Problems sagen?
Ja. Vielleicht ist es in dem Zusammenhang sogar ganz interessant, einmal also auf diese Studienreihe, die du jetzt gerade abgehoben hast, da gibt es eben diese Teilstudie, jetzt im letzten Jahr ist das Fabrizierter Journalismus, genau. Letztlich gibt es die aber schon seit 2015 und ausschlaggebender Punkt damals waren sozusagen da noch für die Kollegen von mir, die das damals gemacht haben, die Pegida-Demonstration. Und im Rahmen dieser, für die sich erinnern, da gab es tatsächlich relativ, sozusagen ein hohes Demonstrationsgeschehen, Mobilisierungsaufkommen und dann auch einige Angriffe eben auf JournalistInnen, die darüber berichtet haben. Und das war für die Kollegin damals der Anstoß anzufangen und dies zu dokumentieren. Und diese Dokumentation dauert eben bis heute an. Das sozusagen vielleicht noch als Hintergrund. Ja. Das heißt, über die Jahre hinweg haben sozusagen Personen, die es vor mir gemacht haben, ich habe das jetzt dann 2023 übernommen, ja, so eine Art Monitoring wird das ja häufig genannt, etabliert. Also zu schauen, was für wie viele physische Angriffe auf Journalisten gibt es eigentlich jedes Jahr in Deutschland. So, das kommt mit eigenen Herausforderungen, das zu erheben. Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Ja. Genau. Aber letztlich wurde das jetzt über die Jahre gemacht und wir hatten jetzt ja sozusagen die 10. Auflage, das bedeutet auch 10 Jahre eben dieser Dokumentationspraxis und 10 Jahre Daten. Und genau, also seit 2015 haben wir jetzt 522 Fälle eben physische Angriffe erfasst, wozu man vielleicht auch nochmal sagen muss, physische Angriffe, das sind eigentlich alle Formen von Angriffen auf Journalisten, die so auf die physische Integrität abzielen, also auf den Körper. Aber für uns zählt auch dazu Equipment, was am Körper getragen wird. Weil was wir eben auch häufig sehen, sind, es wird eine Kamera gehalten und dann wird in diese gefasst oder die Kamera zum Gesicht gedrückt. Und wir haben sozusagen für jedes Jahr eine Zahl. Und was wir da sehen, eben, das war damals 2015, das gab eben 44 Angriffe, eben vor allem auch vor dem Hintergrund dieser Pegida-Demonstration. Danach ist das ein bisschen abgeflacht. Und dann, und wenn man das Schaubild sieht, wird das ganz deutlich, so ab 2020 gibt es nochmal so einen starken Anstieg, besonders vor dem Hintergrund damals der Corona-Demonstration. Dieses höhere Niveau hat sich jetzt eigentlich bis 2024 gehalten. Wir reden, glaube ich, auch gleich noch, woher kommen Angriffe zum Beispiel. Jetzt für, du hattest es schon angedeutet, für 2025 ist erstmal wieder ein Rückgang. Also wenn wir auch über hohes Niveau sprechen, vielleicht nochmal dazu. Also wir hatten 44 Fälle 2015, dann ging das so runter, machen wir 14, 20 und dann gab es eben diesen Anstieg auf 2020 und dann in 2024 sozusagen die höchste Zahl dokumentierter Angriffe mit 98 Angriffen. Und jetzt für das vergangene Jahr 2025 sind es eben 34. Und genau, das muss man dann, denke ich, auch ein bisschen einordnen. Das liegt zum einen sicherlich an der Professionalisierung dieser Dokumentationspraxis, die mittlerweile in einem Europaprojekt aufgegangen ist, also einem europäischen Projekt. Und das da einzugliedern, bedurfte auch so einer leichten Änderung an der Vereinheitlichung von Kategorien, Methodik. Und die ist ein bisschen strenger auch noch, an Informationen sozusagen vorliegen muss, um das einzuordnen. So, das ist sicherlich auch einzupreisen. Und dann ließe sich wahrscheinlich auch noch sagen, es ist immer leichter, sozusagen Gewaltkontexte, wenn sie vorliegen, zu analysieren, als sie wenn sie nicht mehr vorliegen. Also warum ist es plötzlich weniger? Und dann da diskutieren wir ja auch verschiedene Faktoren. Aber mein letzter Satz dazu, wir haben es sozusagen mit einem höheren Niveau seit 2020 zu tun. Und auch wenn ich mir das jetzt strukturell angucke, dann würde ich jetzt auch die Zahl des letzten Jahres nicht unbedingt als Indikator für eine Entwarnung sehen.
Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig festzuhalten, auch wenn man viel mit JournalistInnen, Journalisten über das Thema spricht. Ich habe es dir im Vorgespräch ja auch schon kurz erzählt. Wir haben ja bei uns, beim Mediennetzwerk Bayern, Schwesterinitiative der Medientage, auch so ein Projekt gemacht, wo wir genau über die Sicherheit von JournalistInnen und Journalisten auf Demonstrationen uns damit beschäftigen, Polizei und Journalismus an einen Tisch bringen, um über Herausforderungen zu reden, wie man Journalisten besser schützen kann. Und da ist auf jeden Fall ganz klar, auch wenn die Zahlen vielleicht einen Rückgang jetzt von 24 auf 25 zeigen, das Sicherheitsgefühl der JournalistInnen schrumpft halt weiter und wird immer, also die Lage wird gefühlt auf jeden Fall auch immer unsicherer, und das hat sicherlich verschiedene Gründe, dass so eine Zahl runtergeht, vielleicht auch irgendwie ein paar, also weniger Demonstrationen, weil manche Themen nicht mehr so oben waren und andere Kontexte wichtiger wurden. Das spielt sicherlich auch alles eine Rolle. Jetzt haben wir gerade schon, das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt, genau das ist das, was Journalisten ja auch immer berichten, über woher kommen diese Angriffe. Ne? Also je nachdem, wie dann auch gerade gesellschaftliche Strömungen sich zusammenfinden, wenn verschiedene Konflikte aufbrechen. Wir haben die Pandemie angesprochen mit den Querdenkern zum Beispiel. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren natürlich auch die Situation des Gaza-Konflikts, der ja auch da eine große Rolle spielt. Woher kommen diese Angriffe denn? Was kann man dazu sagen, wer hinter solchen Angriffen steckt?
Ja, wir probieren das sozusagen uns anzuschauen, indem wir die Gewaltkontexte analysieren. Also können wir irgendwie feststellen, auf welcher Form von Demonstration hat sich ein Angriff beispielsweise ereignet. Dazu muss man sagen, die meisten Angriffe ereignen sich auf Demonstrationen. Ja. Also über die 10 Jahre hinweg sind das 80% und das fluktuiert irgendwo zwischen 70 und 95. Ich glaube, das ist grundlegend auch plausibel, weil dort eben eine gewisse Nähe eben zwischen Berichterstattenden und Demonstrierenden herrscht, dann eben gewisse Dynamiken dort auch sich abspielen und genau zu den Akteuren. Hier kommen wir jetzt noch. Und man muss dazu auch sagen, dass diese Studienreihe mit so einer unterkomplexen Links-Rechts-Heuristik arbeitet. Das ist natürlich aus verschiedenen Gründen auch problematisch. Aber ja, auf Basis dessen, was man irgendwie sehen kann oder auch mit Journalisten sprechen kann, kann man das teilweise nicht unbedingt besser, noch stärker eingrenzen. Gleichzeitig wächst sozusagen der Anteil auch von so ideologisch heterogenen Proteststrukturen. Ja. Also Corona ist ja ein Beispiel gewesen, wo man irgendwie, was auch stark regionale Unterschiede gab. Also in Süddeutschland wurde das ja zunächst auch stark so aus so anthroposophischen Milieus irgendwie getragen. Dann in verschiedenen Bundesländern, gerade auch in Sachsen, stärker von der extremen Rechten oder dann auch schnell von der extremen Rechten unterwandert. Dann hat man noch so diese ganzen verschwörungsideologischen Milieus, die verschiedene Anknüpfungspunkte haben. Deswegen ist so diese Links-Rechts-Heuristik erstmal eh nicht ideal, aber sie ist sozusagen ein Anknüpfungspunkt vielleicht. Das ist immer, glaube ich, ganz wichtig, das zu sagen. Darauf beziehen wir uns auch noch mal in der Studie und führen das auch ein bisschen aus. Wenn man dann aber diese nutzen möchte, so sofern wir das können, dann sieht man über die Jahre hinweg schon eine Kontinuität extrem rechter Gewalt. Das ist mal mehr, mal weniger, aber sie ist eigentlich immer da. Also das sieht man auch oft dann, wir haben auch Grafiken dazu erstellt, wo wir das so aufschlüsseln über die Jahre. Das ist sehr deutlich. Dann gibt es auch mal Angriffe, die man dem linken Spektrum zuordnen würde. Das ist vergleichsweise weniger. Es kommt aber auch vor, aber es ist weniger. Wenn man auch so die strapazierte Journalismusstudie davor legt, wo wir auch nach Anfeindungen gefragt haben und dann auch die Journalistin gefragt haben, wie nehmen Sie das denn wahr, wo kommt es denn her, dann deckt sich das so ein bisschen. Es kommt nämlich schon einfach sehr stark eben von der extremen Rechten. Wir reden wahrscheinlich gleich auch noch über politische Entwicklung, auch so struktureller Natur, wo wir uns gerade bewegen und hinbewegen. Und dann, das ist aber, finde ich, noch ganz interessant, haben wir noch so diesen Part unbekannt. Also wenn wir sagen, okay, wir können entweder wirklich gar keine Zuordnung vornehmen oder aber es passiert in diesen bereits angesprochenen ideologisch heterogenen Proteststrukturen. Und dazu gehört eben Covid beispielsweise, also die Covid-Demonstration, sicherlich aber auch Demonstration in Bezug auf den Gaza-Konflikt, primär pro-palästinensische Demonstration, die auch ja sehr heterogen getragen sind von verschiedenen Akteuren. Und da haben wir dann eher angefangen zu sagen, okay, das ist sozusagen dieser Bereich, das ist unbekannt oder nicht klar zuordbar, aber das war in dem Sinne zumindest instruktiv, als dass man gesehen hat, dass diese ideologisch heterogenen Proteststrukturen an Bedeutung auch gewonnen haben. Ja. Also die sind seit 2020 durchaus auch vorhanden. Gleichzeitig kann man dann auch nochmal schauen, wo, also wie ist das eigentlich bundeslandweise, das haben wir auch nochmal geguckt. Und man sieht zum Beispiel, weil du auch nach der räumlichen Verortung gefragt hast, also erstmal vielleicht generell, es tritt erstmal in ganz Deutschland eigentlich auf. Ich glaube, wir haben nur in Bremen keinen Fall identifiziert. Das heißt aber auch nicht, dass es dort keinen gab. Ja. Also das hat ja auch immer mit Meldestrukturen etc. zu tun. Also da passieren im Zweifel auch Dinge, die man dann halt nicht mitbekommt. Aber es passiert sozusagen schon einfach überall. Wir haben das auch auf so einer Deutschlandkarte nach Orten mal gemappt. Also es passiert auch in urbanen Räumen verdichtet sich, aber es passiert auch auf dem Land, wenn man so will, wenn man diesen binäre Unterscheidung machen möchte. Und da gibt es aber sicherlich so Cluster oder Hotspots, die man auch identifizieren kann. In Berlin passiert relativ viel, das liegt aber eben auch an der hohen Anzahl an Versammlungen, aber eben auch wieder an bestimmten Akteuren, über die wir gerade gesprochen haben. 159 Fälle sind das, meine ich, seit 2015. Und in Sachsen wiederum ist auch ein starkes Cluster, was sich über die größeren Städte, aber auch über kleinere verteilt. Ich glaube, es sind 133 Fälle seit 2015. Das sticht so ein bisschen raus. Aber beispielsweise auch in Bayern gibt es, glaube ich, 48. Also das ist sozusagen gradueller Natur und jetzt nicht unbedingt fundamentaler. Und das hat natürlich auch mit eben bestimmten Gruppen und Akteuren zu tun, die ein starkes Mobilisierungspotenzial haben und die wiederum auch stark gegen Berichterstattende vorgehen.
Wo wir gerade bei den Zahlen sind oder auch, du hast gerade die Meldestrukturen angesprochen. Woher kommen diese Zahlen eigentlich?
Also zum einen probieren wir selber, das mitzubekommen. Aha. Scannen sozusagen das Internet, wenn man so möchte. Also es wird ja auch darüber berichtet. Also Zeitungen berichten ja teilweise darüber. Dann machen Journalisten das selber teilweise auch öffentlich. Gerade auch erfahrene Journalisten, die viel Protestberichterstattung machen, haben häufig auch vielleicht eine Kamera mitlaufen oder filmen ja sowieso, machen darauf aufmerksam in den sozialen Medien. Dann haben sich über die Jahre ja auch so Strukturen entwickelt, weil auch häufig Journalisten mehrfach betroffen sind, weil sie eben zu bestimmten Akteuren und Gruppen arbeiten, weil sie deswegen auch häufig bei Demonstrationen sind. Dann kommt hinzu, dass wir auch einen Austausch mit Gewerkschaften haben, aber auch mit anderen Organisationen. Es ist so ein Netz an verschiedenen Quellen und Journalisten wenden sich mittlerweile auch direkt an die Organisationen. Ja. Und dann geht es eben darum, das zu verifizieren, so gut es geht.
Ihr sprecht in der Studie ja auch von einem anzunehmenden, relativ großen Dunkelfeld in dem Fall. Warum ist das so? Also gerade, ne, wenn man so ein bisschen vielleicht naiv in Anführungszeichen draufschauen würde, würde man ja denken, Journalisten sind ja sehr, ne, so sie wissen, wie Öffentlichkeit funktioniert und dass es wichtig ist, solche Fälle vielleicht auch zu melden, damit da was passiert. Die wissen ja, wie solche Abläufe sind und trotzdem vermutet ihr dieses Dunkelfeld. Warum?
Feststellen, dass es existiert, kann man eigentlich immer ganz gut dadurch, dass man immer wieder merkt, dass nochmal wieder Fälle aus den vergangenen Jahren auftreten. So, dass doch nochmal darüber berichtet wird. Oder wir haben diesmal das erste Mal nicht, aber in den Jahren zuvor auch immer beispielsweise die Öffentlich-Rechtlichen noch nach Fällen gefragt. Und da kamen dann plötzlich auch nochmal welche auf. Also man sieht dadurch, dass immer wieder auch noch Sachen auftreten, die wir nicht registriert haben, dass offensichtlich eins besteht. So, das kann man sozusagen feststellen. Da muss man sagen, ist es, glaube ich, schon trotzdem nicht auch allen Journalisten bekannt, dass es dieses Projekt gibt, dass man das melden kann. Das führt sicherlich nach wie vor dazu, dass viele Fälle nicht an uns herangetragen werden. Ja, und dann, das fällt auch immer mal wieder auf, das ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also man müsste in Kontakt treten und gleichzeitig sprechen wir ja auch über ein Berufsfeld, was sehr erschöpft ist im Sinne von den Anforderungen, die man da eh begegnet. Ja. Ich hatte das auch Gespräche mit freien Journalisten. Also es ist sozusagen auch noch eine Form von Belastung. Und es möchten und machen auch nicht alle jeder immer öffentlich. Also es gab auch Leute oder Journalisten, die gesagt haben, jetzt möchte ich jetzt auch gar nicht, dass es gemeldet wird, auch wenn es anonym geht. Also es ist sozusagen, da gibt es verschiedene Faktoren.
Warum, da gehen wir jetzt vielleicht so ein bisschen in die Analyse auch rein, warum sind, mal naiv gefragt, wieder an das Wort naiv, warum sind Journalisten eigentlich so ein beliebtes Feindbild?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das konstruieren verschiedene Gruppen, die sozusagen, oder Akteure, die gegen Gewalt gegen Journalisten ausüben, unterschiedlich. Also beispielsweise in der extremen Rechten arbeitet man ja letztlich auf einen autoritären Staat hin, in dem Journalisten und Journalisten zumindest sozusagen nicht als Propagandisten, sondern als freie Berichterstattung erstmal nicht vorgesehen sind. Ja. Das heißt, das ist, glaube ich, erstmal so ein ideologischer Antagonismus. Was nicht heißt, dass nicht ja beispielsweise auch Akteurinnen oder auch Politiker in der Extremrechten auch immer gerne mal mit Journalisten sprechen. Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Also da gibt es auch noch so ein instrumentelles, strategisches Verhältnis vielleicht, wo sie das auch in der Zeit, wo es jetzt auch neue Medien gibt, sage ich mal, ein eigenes Mediensystem auf der Seite kreiert wird, auch neue Plattformen dafür gibt. Aber genau. Das heißt, da ist es so, einfach ideologisch, denke ich, erstmal ganz klar verankert. Dann wiederum auf Demonstrationen der extremen Rechten hat man natürlich auch viele, also es gibt diesen Mythos, dass Journalisten halt sozusagen für den Staat arbeiten. Da geht man dann so ein bisschen in das Verschwörungsideologische vielleicht auch rein, dass Journalisten, so Stichwort Lügenpresse, dass man imaginiert, dass die zu einer Elite gehören, sozusagen mit dem Staat auch irgendwie konspirativ, gegen die einfachen Leute. Ne? Also da gibt es dann so gewisse Feindbilder, die da konstruiert werden. Es gibt aber, glaube ich, auch andere Möglichkeiten, Gewalt gegen Journalisten für sich zu rationalisieren. Also wenn ich jetzt auch beispielsweise an die pro-palästinensische Protestbewegung denke, da, glaube ich, kann man nicht von der Hand weisen, dass die beispielsweise staatlichen Repressionen durchaus ausgesetzt ist und dass es auch Medien gibt, die vielleicht eher sehr pauschal kriminalisierend über gewisse Demonstrationen sprechen. Ich denke jetzt an ein rechtes Boulevardmedium beispielsweise. Und dann gibt es sicherlich Akteure, die das dann auch wiederum für so eine gesamte Bewegung so ein bisschen in Narrative übersetzen können. Also so, dass man, dann ist es sozusagen nicht vielleicht eine Zeitung, die kriminalisieren berichtet, sondern dann sind es plötzlich alle Medien lügen und betrügen. Also dass es sozusagen auch faktische Anknüpfungspunkte gibt, die man dann aber in so eine durchaus extreme Position
so eine Pauschalkritik ausbaut.
Übersetzt, genau. Und ich glaube dann, dass Gewalt dann auch gerade vor dem Hintergrund von Demonstrationen auch noch so, da gibt es schon noch so Gewaltdynamiken, glaube ich, die man auch mit einbeziehen muss. Während das vielleicht beispielsweise bei spezifischen Akteuren der extremen Rechten keine Hemmschwelle gibt, sondern auch eine ganz klare Strategie ist auch, Gewalt und Einschüchterung gegen Journalisten an gewissen Orten auszuüben, gibt es dann, glaube ich, auch teilweise so eher spontane Eskalationsdynamiken auf großen Demonstrationen, die auch auftreten können.
Wir haben ja jetzt auch gerade schon über das gesellschaftliche Klima gesprochen, über die verschiedenen Konfliktherde, die es so gibt und die dann sich dann natürlich auch auf Demonstrationen und der Straße zeigen in verschiedenen Demonstrationen, die in der Tendenz eher heterogener politisch ja auch werden. Das ist ja so die eine Seite, die sicherlich so eine Struktur für Angriffe, Anfeindungen begünstigt, sage ich mal. Auf der anderen Seite gibt es ja auch ein gesellschaftliches Klima, zumindest ist das meine Beobachtung, dass sich jetzt nicht nur in den extremen Rändern oder bei gewaltbereiten Milieus eine Stimmung gegen Journalismus zeigt, sondern ja durchaus bis in die berühmte Mitte hinein, was auch immer die Mitte ist, aber nennen wir sie mal jetzt der Einfachheit halber auch hier so, dass auch da, wenn wir über Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel sprechen, die dann ja teilweise wirklich sehr hart vernichtend ausfällt, wenn Fehler auch da von einzelnen Journalisten vielleicht, und es passieren Fehler und es ist wichtig, damit transparent umzugehen, aber auch da hergezogen werden nach dem Motto, schaut mal hier, die Journalisten, die machen ihre Arbeit nicht richtig. Welche Rolle spielt denn diese Stimmung, die da erzeugt wird? Gibt es da Erkenntnisse oder zumindest irgendwie eine Idee davon, dass dann am Ende sich das auch in Anfeindungen welcher Art auch immer gegen Journalismus entladen kann?
Also erstmal glaube ich auch, dass es gibt, also wir haben das zum Beispiel in der qualitativen Studie, die ich zusammen mit dem Kollegen Rees von der Universität Bielefeld auch gemacht habe, gesehen, dass im Lokalen, und das da haben wir uns jetzt primär Sachsen und Thüringen angeschaut, dass dort Journalisten eben davon gesprochen haben. So, das höre ich jetzt nicht von politischen Rändern oder vor allem der extremen Rechten, die da eben stark vorherrscht, sondern das höre ich im Zweifel auch von meinem Zahnarzt, hatte, glaube ich, ein Journalist so ein bisschen auch, das hat er auch selber polemisch genannt, also auch ein Zahnarzt kann ja sozusagen, könnte auch
die personifizierte Mitte vielleicht, weiß
könnte,
ich nicht.
Ja, könnte auch der extremen Rechten angehören, dann ist eben Zahnarzt, das heißt, was über Berufsgruppen feststellen zu wollen, ist natürlich sicherlich nicht unbedingt förderlich, aber ja, also das generell auch, und das war auch in der Studie, von einem stärkeren auch Misstrauen eben zumindest von Personen, die man einer wie auch immer definierten Mitte zuschreiben möchte, so erlebt. Ja, die Frage für die Gründe, nach den Gründen ist, glaube ich, schwierig, weil das sozusagen auch in Bezug auf so, es gibt ja auch Medienvertrauensforschung, da wird sich das ja auch angeschaut und gleichzeitig kann man ja sozusagen auch von Presse, Medienfreiheit oder Presse als einem Teil der Demokratie, das ist ja etwas auch, was Demokratie als Ganzes, also eine Skepsis irgendwie gegenüber Demokratie. Ja. Und auch dort gibt es ja sehr, sehr viel Forschung, verschiedene Ansätze, warum das so sein mag. Deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig, da jetzt klare Gründe zu nennen, weil wir die jetzt auch so in der Studie nicht, das gibt sie jetzt nicht her, so, sondern eher der Befund, dass das durchaus so ist. Und was ich zumindest sagen würde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass gewisse Einstellungen auch schon vorher vorhanden war, die sind jetzt nicht neu, also ich behebe jetzt auf so, wie heißt die Studie? Es gibt ja die Mitte-Studie oder Autoritarismus-Studie, glaube ich, aus Leipzig. Und die gucken sich ja immer auch verschiedene so politische Einstellungen an. Und gewisse, auch jetzt gerade so im autoritären Bereich, die werden jetzt vielleicht gar nicht doller, sondern die lagen auch immer durchaus vor. Und da ist dann immer so die Frage, das findet man auch in bürgerlichen Milieus, die man jetzt vielleicht sozusagen als Mitte bezeichnen würde. Und da gibt es ja auch andere Literatur, die Ruhe Bürgerlichkeit, so Heidmeier. Also das ist ja sowas, das ist sozusagen vielleicht gar nicht irgendwie komplett neu, sondern das ist im Zweifel da schon auch immer gewesen. Die Frage ist immer, wann kommt es auch heraus? Ja. Und gerade, glaube ich, gibt es eben auch mit der AfD eine Partei, die das stark politisiert. Und dann gibt es auch andere Studien, zeigen, dass sozusagen das Stigma auch gewisse Äußerungen zu tätigen zurückgeht. Also dass man sich eher traut, in gewissen Bereichen auch wieder Dinge zu sagen, die eher sonst sozial auch ein bisschen geächtet waren. Also dass sozusagen es so ein Momentum eben gibt, gerade dass solche autoritären Einstellungen wieder stärker öffentlich sichtbar werden, und das betrifft dann vor allem unter anderem auch, nicht nur, es geht ja auch um andere Berufsgruppen. Klar. Wir hatten ja gerade auch so einen Artikel zu einem Sammelband beigesteuert, wo es auch um andere Berufsgruppen ging. Ja. Aber Journalisten nehmen da sicherlich so eine Stellvertreterrolle auch ein. Ja.
Ich glaube, das Gleiche kann man über Lokalpolitiker zum Beispiel auch sagen. Ne? Also das ist und auch gerade alles, was so vor Ort, du hast ja vorhin auch schon die besondere Situation von LokaljournalistInnen angesprochen, das gilt für Lokalpolitiker. Ich glaube, dass man steht irgendwie sinnbildlich so ein bisschen für die da oben, in Anführungszeichen, für so ein System, dem man irgendwie misstraut. Ich finde da auch die Thesen von Aladin Elmer Falani immer ganz ganz bedenkenswert, der ja auch genau das sagt, ne, dass er sagt, das Misstrauen ist nicht wirklich größer geworden wahrscheinlich, sondern die sind vernetzter am Ende auch, weil irgendwie man die Möglichkeiten viel mehr da sind, sich untereinander auszutauschen über sein Misstrauen und dass dadurch halt mehr Gehör findet und mehr nach außen geht und da in der AfD halt auch eine politische Heimat findet dann am Ende und dass dadurch halt diese Phänomene einfach deutlicher zutage treten, obwohl die Einstellungen vielleicht schon auch da waren vorher. Finde ich auch eine interessante Erkenntnis, auch wenn die vielleicht ein bisschen weggeht von unserem Thema. Aber eigentlich auch nicht, weil wir sind eigentlich bei den digitalen Plattformen, weil das fragt ihr ja auch ab. Nicht nur die tätlichen Angriffe, sondern auch die Wahrnehmung, auch in einem strapazierten Journalismus in der Studie, von Angriffen, Anfeindungen im Netz, die ja auch, das ist kein Geheimnis sicherlich für euch da draußen, auch zunehmend natürlich über die Zeit und auch Journalistinnen beliebte Ziele da sind. Was kann man zum Ausmaß da sagen?
Erstmal muss man vielleicht nochmal sagen, diese Anfeindungen, die wir abgefragt haben, gar nicht nur in Bezug aufs Netz. Wir haben dann gefragt, wo sie herkommen. Also erstmal haben wir einfach gefragt, also eben in dieser Online-Befragung, in diesem Survey, wie häufig waren sie, eben Journalisten, in den letzten 12 Monaten Anfeindungen ausgesetzt? Das war erstmal die Frage und dann gab es eben die Möglichkeit zu antworten, keine, einmal, selten, gelegentlich etc. Und von den 383 Personen kann man auf jeden Fall feststellen, sind so über 60% haben in den letzten 12 Monaten schon mal eine Anfeindung erlebt. Mhm. Und Anfeindungen haben wir dort dann auch für die Journalisten definiert als sozusagen nicht physische Formen von Angriffen, wenn man so möchte. Es können Beleidigungen sein, Diffamierung, genau, also nicht physische Formen. Und wenn man dann schaut, immer noch 50%, knapp über 50% wurden auch mehrfach, also das heißt mindestens zweimal Ziel von Anfeindungen. Und dann nimmt das so ein bisschen ab. Aber es gibt auch immer noch, was sind das hier, so 20, 30%, knapp 30%, die mindestens gelegentlich, also 5 bis 10 Mal in den letzten 12 Monaten, sich Anfeindungen ausgesetzt sahen. Also es scheint zumindest in unserer Stichprobe, und man muss vielleicht an diesem Punkt auch einmal sagen, es ist keine repräsentative Studie. Es ist eine sozusagen ein Convenience-Sample. Also wir haben Gewerkschaften gebeten, das an Mitglieder zu verteilen. Wir sind auch auf ganz viele Medienhäuser zugegangen. Es war alles gar nicht so leicht. Man hätte da vielleicht auch ein höheres N erwartet oder erhofft. Genau, aber das ist sozusagen, das unterliegt eben durchaus diesen Einschränkungen. Und das kann natürlich sein, dass beispielsweise Leute, die irgendwie affiner dem Thema gegenüber sind, das beispielsweise auch stärker teilgenommen haben. Von daher, die Generalisierbarkeit ist hier nicht gegeben, sondern wir sprechen über diese Stichprobe, die sicherlich aber auch ein gewisses Bild erstmal irgendwie vermitteln kann in so einem explorativen Sinne. Und das heißt, neben diesem Anfeindung, haben wir dann eben auch noch gefragt, genau, wo passiert es, wenn man so möchte. Also was sind Kanäle? Und wenig überraschend, weil das auch in anderen Studien so ziemlich gut dokumentiert ist, passiert es viel online, es passiert stark in sozialen Netzwerken, es passiert auch über E-Mails. Ein nicht unerheblicher Teil hat aber auch durchaus gesagt, persönlich von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Also es ist auch nichts, was sozusagen nur ein soziales Netzwerkphänomen oder ähnliches sei.
Und ich glaube, wieder beim Lokaljournalismus so ein bisschen Sinn, ne? Wenn man vor Ort wirklich direkter mit den Objekten der Berichterstattung zusammenhängt, da ist das sicherlich dann ein Phänomen, was man auch da beobachtet hat, dass man das persönlich mitgeteilt bekommt, um es mal so neutral auszudrücken.
Ja.
Vielleicht, wenn wir dann noch auf die Auswirkungen schauen, es ist ja 60%, klar, ist jetzt nicht repräsentativ, hast du gesagt, aber es ist ja auf jeden Fall ein Hinweis, in welche Richtung es geht und ich glaube, geht auch d'accord mit dem Bild, was man ja so hat, durch Gespräche, durch Beobachtungen, durch öffentlich gewordene Fälle, die ja dann wirklich teilweise auch sehr, sehr krass sind, wenn wir uns, weiß ich nicht, Dunja Hayali zum Beispiel anschauen, was die sich teilweise anhören muss und viele andere natürlich auch, die mal nur stellvertretend genannt an der Stelle und viele, viele Lokaljournalisten, die vielleicht noch nicht mal darüber reden, weil sie auch vielleicht ein bisschen Sorge haben, wenn ich den Fall öffentlich mache, was dann passiert. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin im zentralen Punkt vielleicht dann am Ende. Wie wirkt sich das am Ende aus auf Pressefreiheit und Demokratie? Das habt ihr ja auch abgefragt. Das fand ich dann besonders interessant und auf traurige Weise bemerkenswert, dass es dann ja auch sich am Ende einfach auf die Art und Weise auswirkt, wie man den Job ausübt.
Ja, also es hat ja eigentlich mehrere Levels, hat auch den Level des Individuellen, also was macht das auch mit einem Journalisten persönlich, nicht nur in Bezug auf die professionelle Autonomie, sondern erstmal auch auf das, auf die Integrität irgendwie der Person im Sinne von, und da haben wir beispielsweise noch gefragt, belastet dich das sozusagen, als wenn du angefeindet wirst? Kann ja auch sein, das hört man auch mal, oder ja, das sei Berufsrisiko, das macht nichts mit mir, habe ich auch schon von Personen gehört, und das mag dann ja auch durchaus so sein. Das ist ja auch eine Form von Resilienz, wenn man das so komplett an sich abtropfen lässt. Aber bei uns beispielsweise haben so rund 32-33% eben gesagt, ja, es ist eine Form von Belastung, also es wirkt sich belastend auf mich persönlich aus, und immerhin noch 30% auf teils. Also ich glaube, auch das darf man nicht unterschätzen, da sind wahrscheinlich auch viele Leute, da kann das auch noch in diese Richtung kippen. 8% der Befragten hatten gesagt, dass sie das auch gesundheitlich beeinträchtigt. 8% klingt jetzt nicht so viel, aber auch bei einem Sample von 380 sind das ein paar Personen, und man könnte natürlich sagen, dass das, ja, das ist also, was heißt man könnte, das ist natürlich auch zu hoch. Also keine Person sollte aufgrund ihrer Berufsausübung das für sich feststellen müssen, dass es sie gesundheitlich oder ja, gesundheitlich beeinträchtigt.
Und wie stark ist das Einschüchterungspotenzial, ne? Also das ist ja auch dann irgendwie immer die Frage, wenn wir ja auch so auf die, ja, auf die Auswirkungen auf Demokratie und Gesellschaft und Pressefreiheit schauen. Natürlich so die individuelle Ebene ist super wichtig natürlich auch, und das hängt natürlich auch eng zusammen, klar. Aber das ist ja auch eine Erkenntnis der Studie, dass es sich auswirkt teilweise. Worauf dann genau? Also das heißt es, dass bestimmte Themen vielleicht einfach nicht mehr berichtet werden oder dass man bestimmte Gesprächspartner nicht mehr einlädt. Also was sind so die Auswirkungen von diesen Angriffen und Einschüchterungen?
Schon das, was du jetzt ansprichst. Mhm. Also wir haben ganz explizit gefragt, aus Sorge vor Anfeindung, Angriffen, haben sie bestimmte Themen bereits nicht in Erwägung gezogen. Und rund 15% stimmen dem eher oder ganz zu. Und auch wieder diese 15 teils haben offensichtlich schon mal darüber nachgedacht.
Ja, das ist schon ein Drittel, was schon natürlich bemerkenswert
ja,
ist.
Also ja, zumindest erstmal, also allein diese 15%, würde ich sagen, das ist nicht ganz und gar nicht unerheblich. In der qualitativen Studie, die wir eben das Jahr davor gemacht hatten, haben wir auch darüber gesprochen. Und da gab es auf jeden Fall auch beispielsweise eine Person, die hat ganz klar gesagt, also ich selber war gar nicht von Anfeindungen oder Angriffen betroffen, aber ich bekomme das bei Kolleginnen teilweise mit. Und das ist verstärkt, wurde dann gesagt, bei Themen, die von gewissen Akteuren und Gruppen politisiert werden, also Migration, Klimapolitik, Geschlechterfragen. Und da meinte sie, oder die extreme Rechte beispielsweise selber, dass das sind Themen, das würde sie nicht mehr machen. Eben aus Sorge vor Anfeindung. Und dann eben auch besonders, und da ging es eben um das Lokale, weil sie diese Person an dem Ort der Berichterstattung auch lebt. So, genau. Und dann gibt es aber noch andere Formen. Also man kann ja auch sagen, man lässt vielleicht Details oder Formulierungen weg. Also man nimmt sich vielleicht ein Thema an, aber formuliert vielleicht ein bisschen anders, als man das vorher getan hätte. Das sind auch so 15%, die das sagen. Wenn Themen bereits umgesetzt wurden, dann sie nicht zu veröffentlichen, zurückzuziehen, das ist weniger. Also es sind eher so davor sozusagen nicht in Erwägung ziehen oder vielleicht ein bisschen veränderte Form der Berichterstattung. Also ich sage auch ganz viele, das ist bei mir nicht der Fall. Das muss man, glaube ich, auch mal dazu sagen. Ja. Also jetzt, was sind das, 40-60% sagen so nein. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber ich glaube eben, und da muss ich auch an ein anderes Gespräch denken, was ich mit einem Chefredakteur aus Thüringen hatte. Und da ging es darum, dass er sagte, auch vor dem Hintergrund eines spezifischen Angriffs, er hat Angst vor so einer, oder Sorge vor einer schleichenden Angst in der Belegschaft. Dass vielleicht auch er oder die Kollegen das gar nicht so mitbekommen, wenn Dinge nicht angefasst werden. Weil ich meine, man sieht nicht die Geschichten, man sieht, wie hat das eine andere Kollegin gesagt, man sieht sozusagen nicht das, was nicht gemacht wird. Das ist das Problem. Deswegen eben auch diese Befragung. Und ich glaube, dass das auch sehr ernst zu nehmen ist. Also so diese subtile, schleichende Angst, die sich vielleicht auch breit machen kann. Und deswegen geht es dann später auch noch darum, okay, wie geht man damit vielleicht auch um das eben nicht zu haben.
Und dann auch in so einer Befragung natürlich, muss man ja, glaube ich, auch wichtig dazu sagen, weil Journalistinnen, Journalisten haben ja einen relativ großen Berufsethos, ne, und sagen, natürlich lasse ich mich nicht beeinflussen von sowas, obwohl sie vielleicht sich unterbewusst schon beeinflussen lassen, aber das dann in so einer Befragung vielleicht gar nicht so ausdrücken würden, weil es ja dann ihrem eigenen Selbstverständnis natürlich auch widerspricht. Und das ich glaube auch so wahrscheinlich, und das ist natürlich schwer messbar und schwer abfragbar, aber so dieses schleichende Gift schon dann drin eine große Gefahr steckt, wenn man bestimmte Formulierungen eher vermeidet oder sagt, das formuliere ich lieber mal anders, dass das auf jeden Fall was ist. Was ich auch interessant fand, nur eine kleine Seitenbemerkung dazu noch, was das mit dem Verhältnis zwischen Medien und Publikum so machen kann, also welches Bild man als Journalist eigentlich von den Leuten hat, die die Inhalte konsumieren, dass das natürlich auch leidet, ne? Wenn man über 60% jetzt in der Befragung angeben, ich habe schon Anfeindungen erlebt und dann ein Eindruck entsteht, obwohl natürlich die überwältigende Mehrheit der Menschen das nicht tut, trotzdem natürlich irgendwie so ein Bild entsteht am Ende, ne? So die Leute irgendwie, die hassen uns alle und wollen uns am liebsten loswerden, ist natürlich auch in der Beziehung Medienpublikum, die ja immer wichtiger wird in diesen Tagen. Wir reden viel darüber, auch hier bei den Medientagen, so Community und Nähe aufbauen und Beziehungen aufbauen und so, steht dem natürlich auch dann leider im Weg und erschwert das auch nochmal zusätzlich. Was es auch erschwert, sind die prekären Arbeitsbedingungen. Das haben wir ja am Anfang auch schon gesagt, dass wir zum einen die Aufgaben für Journalisten immer mehr werden und die Zeit immer weniger und Ressourcen knapper und gerade auch freie Journalistinnen oft prekär arbeiten. Wie verstärkt es das Phänomen nochmal?
In so einem ganz spezifischen Fall, und da beziehe ich mich jetzt auch wieder auf die Lokaljournalismusstudie, da sagte ein Journalist, dass dies ist gar nicht so die Sorge vielleicht vor Anfeindungen, also aus Angst oder dass ihn das jetzt irgendwie gesundheitlich beeinflusst. Es sind aber die Anfeindungen, die sozusagen noch dazukommen zu schon einer hohen Arbeitsbelastung. Und gerade im Lokalen, wo es mir auch immer wieder begegnet, dass Lokaljournalisten sagen oder Lokaljournalistinnen, dass wir waren mal hier zu dritt im Büro, wir sind nur noch zu zweit, und das kann man dann verschieden fast nach unten skalieren. Dass gewisse Berichterstattung, und da wurden auch eben wieder diese spezifischen auch Themen genannt, wo das einfach doller ist, dass man da sozusagen ein bisschen die Uhr nachstellen kann, dass dann E-Mails kommen, vielleicht auch Anfeindungen, müssen auch nicht nur Anfeindungen, es können auch Beschwerden sein oder dass auch dann an den Orten hat man natürlich auch viel mit Mandats- und Funktionsträgern eben der extremen Rechten zu tun, weil die an den Orten überall sehr personenstark in der lokalen Politik sitzen. Also dass da einfach so eine Arbeitsbelastung hinzukommt, dass sozusagen nicht nur die Sorge vor Anfeindung, sondern einfach der Umgang mit diesen, auch wenn man sich vielleicht sozusagen als resilient jetzt in Bezug auf die Anfeindung per se irgendwie betrachtet.
Kostet halt auch wieder Zeit. Ja.
Es kostet Zeit. Und diese Zeit wurde mir auch immer wieder zu verstehen gegeben, die gibt es eigentlich häufig nicht oder für viele nicht. Mhm. Also ist auch klar, auch immer da noch eine gewisse Heterogenität. Ich habe auch ein anderes Gespräch geführt, wo gerade zu diesen schwierigen Themen und diesen durchaus anspruchsvollen Berichterstattungen, dass man dazu übergegangen ist, da nochmal wieder vorsichtiger zu sein, da mehr Zeit einzuräumen, auch JournalistInnen zu schulen nochmal im Umgang mit gewissen AkteurInnen, einfach weil die auch teilweise mehr Wissen brauchen, um damit gut umzugehen. Also das gibt's auch. Aber jetzt vor dem Hintergrund sicherlich auch der Zahlen, muss wieder sagen, ist nicht repräsentativ, und wenn mich jemand fragt, ist meine Arbeit verdichteter geworden, würde ich vielleicht auch sagen, ist sie, weil so, da sind vielleicht auch leichte Biases drin, aber trotzdem auch vor dem Hintergrund anderer Studien, die es ja auch gibt, ist, glaube ich, diese Prekarisierung relativ etabliert sozusagen als empirisches Phänomen.
Ja, ich glaube auch. Und, also ich glaube, das kann man finanziell ganz gut festhalten und auch, wenn man sich Aufgaben in einer Redaktion anschaut, das ist sicherlich in den letzten Jahren mehr geworden, und wir bespielen immer mehr Kanäle mit unterschiedlichen Inhalten oder unterschiedlichen Formen zumindest von Inhalten. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall etwas, was sich sehr, sehr stark durchgeschlagen hat. Lass uns zum Schluss vielleicht noch auf einer konstruktiven Note enden, weil das machen wir hier immer ganz gerne. Du hast es ja gerade schon angesprochen, zum Beispiel Schulung, Umgang mit schwierigen Akteuren. Ich empfehle auch, ich verlinke die ganze Studie natürlich in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, da könnt ihr vieles nochmal nachlesen. Unter anderem ein sehr interessantes Interview, was ihr geführt habt mit Annalena Mösken, das ist die stellvertretende Chefredakteurin der Freien Presse, die zum Beispiel auch zum Thema Schulen im Umgang zum Beispiel mit Mandat Staatsträgern der AfD oder anderen Akteuren, dass es da ExpertInnen in ihrer Redaktion gibt, die da Bescheid wissen, was so die Mechanismen und die Kommunikationsstrategien dieser Akteure sind, damit man da ein bisschen fundierter mit umgehen kann. Das ist sicherlich das eine. Die andere Frage ist natürlich auch, wenn wir auf das, was im Netz passiert, schauen oder auch wenn wir auf das schauen, was auf der Straße passiert, wie wir freie Berichterstattung besser schützen können. Das ist eine riesengroße Frage, das ist mir bewusst. Aber das hat ja verschiedene Dimensionen auch, ne? Einmal individuell, politisch, gesellschaftlich, auf institutioneller Ebene, in Medienhäusern. Was können wir tun, Patrick?
Es ist eine schwierige Frage und sie hat verschiedene Dimensionen. Mhm. Was wir tun können, ich meine, erstmal glaube ich, eine große Verantwortung sehe ich, glaube ich, schon bei den Medienhäusern, die sozusagen als Arbeitgeber für ihre Journalisten verantwortlich sind. Und ich glaube, da kann man schon einiges tun und ansetzen. Das ist natürlich immer die Symptomebene, aber auf der bewegen wir uns jetzt erstmal, weil ich glaube, dass strukturell, wir können jetzt über verschiedene Dinge reden, aber das führt vielleicht erstmal zu weit. Deswegen bin ich erstmal so eher beim Konkreten.
Ja.
Und auch wieder so ein bisschen Bezug nehmend auf diese schleichende Angst, die wir eben besprochen hatten. Ich glaube, so der erste und niedrigschwelligste Maßnahme, die man vornehmen kann, ist, dass man das thematisiert innerhalb des Hauses, wenn man so möchte. Also, dass man Gesprächsräume schafft, wo man sich beispielsweise darüber austauschen kann, wenn das passiert.
Hm.
Weil wir auch sehen in der Studie so Solidaritätseffekte, also dass man, es wird mehr darüber geredet, man unterstützt sich gegenseitig, also es wird auch so viel in der Kollegenschaft gemacht. Wenn man das aber eben auch fördert als beispielsweise Chef in Redaktion, ist das sicherlich gut. Also dass man weiß, ich muss hier nicht diesem Mythos von das macht mir alles nichts, das ist Berufsrisiko, sondern dass es dafür Raum gibt, so ganz einfach. Dann glaube ich, ist es wichtig, dass in den Redaktionen schon auch geschulte Ansprechpartner für solche Fälle da sind. Also dass, wenn was passiert, man weiß, an wen man sich wenden kann und dass diese Person das dann auch sozusagen von, dass es passiert, bis wie gehen wir damit um und das auch abschließend begleitet und dass man das auch transparent mit der kompletten Belegschaft macht. Das kam, glaube ich, auch in dem Interview, was du eben angesprochen hattest, dass das dort auch so gehandhabt wird. Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade auch, weil im schon Prekarisierung des Journalismus, stressiger Arbeitsalltag, Dinge dann manchmal versanden und vielleicht muss man eben gewisse Sachen irgendwie der Polizei geben, um für die Anzeige. Also dass da einfach so transparente Wege sind. Und dafür ist es, glaube ich, einfach gut. Es muss auch nicht immer die Person in der Chefredaktion sein oder so. Das kann auch eine andere Person sein, die man dazu befähigt, indem man Zeit einräumt, aber auch vielleicht eine Schulung gibt. So, das ist, glaube ich, das Erste. Dann gibt es natürlich so Sachen, die sind, glaube ich, eh relevant. Also ne, juristische Unterstützung, wenn es dazu kommt, dass man irgendwie juristisch angegriffen wird, aber auch wenn es um, keine Ahnung, verschiedene Dinge geht, das ist eine Anzeige wegen Körperverletzung, hat man sozusagen gefeilt, weil man auf einer Demonstration angegriffen wurde, sodass man das nicht alleine trägt, etc. Das Gleiche gilt auch so für psychologische Unterstützung, wenn sie eben nötig ist. Das Gleiche gilt für Kostenübernahmen, wenn in Bezug auf die Arbeit eben Dinge passieren. Ich glaube, das sind so Basic-Sachen. Ich kann in dem Zusammenhang auch immer auf den Schutzkodex verweisen, als Initiative. Das lohnt sich sicherlich auch, das anzuschauen. Genau. Das sind vielleicht erstmal so sehr Basissachen. Schulungen und Trainings hattest du auch schon angesprochen. Gerade eben auch für JournalistInnen, die eben konfliktträchtige Berichterstattung dort tätig sind. Das ist sicherlich wichtig. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, wenn man so bestehende Maßnahmen, also wenn man das, man kann auch sagen, okay, wir haben jetzt hier was etabliert und dann folgt man dem nicht mehr. Also dass man sowas auch sich immer wieder anschaut, was funktioniert, ja, was funktioniert nicht. Weil es auch sowas gibt, wie während, besonders während Corona, aber auch nach wie vor gibt es beispielsweise in manchen Medienhäusern so, ihr geht nur zu zweit zu einer Demonstration. Wenn das im Lokalen aber eigentlich gar nicht geht, aufgrund von personellen Ressourcen, dann ist das so eine Luftmaßnahme, ja, die dann vielleicht auch eher wieder Sicherheitsempfinden und Vertrauen auch untergräbt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja, dann im Hinblick so auf Umgang mit spezifischen Akteuren, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, das fand ich auch in dem Interview wichtig, also dass man Zeitdruck für gewisse Themen vielleicht reduzieren muss, weil man eben sehr sicher arbeiten muss, sehr fehlerfrei, es können immer Fehler passieren, aber dann sieht man sich nicht einer Medienkritik, einer konstruktiven ausgesetzt, sondern mittlerweile einer sehr professionalisierten Maschinerie, die das zerpflücken wird. Ja. Und da noch ganz andere Dinge im Sinn hat. Genau, und dann das andere, die andere Dimension ist sicherlich die auch der Sicherheitsbehörden. Also du hattest es auch schon angesprochen, der Umgang von Polizei mit JournalistInnen. Auf Demonstrationen ist das sicherlich immer wieder ein Thema. Da wurde, glaube ich, teilweise, also auch super heterogen in Deutschland, von dem, was ich, wenn ich mit Journalisten spreche. Aber es gibt beispielsweise in Sachsen ein Medienschutzkonzept, was über die Zeit ausgearbeitet wurde, wo es sozusagen ein spezifisches Team auch gibt von der Polizei, die zum Schutz für die Medien in dem Fall da ist. Es kommt natürlich auch häufig dann vielleicht mal mit anderen Einschränkungen, wenn sozusagen es heißt, der Bereich, hier bist du geschützt, da nicht, und dann darfst du dich nur in diesem Bereich aufhalten, dann kannst du eben nicht von da vorne berichten. Das ist dann nochmal eine weitere Dimension, aber generell diese Sensibilisierung und der professionelle Umgang mit Medien auf Demonstrationen ist wichtig, aber nicht nur auf Demonstrationen. Also wir hatten es beispielsweise auch, ein Journalist, der hatte an der Privatadresse eigentlich eine Morddrohung erhalten, die wurde als Sachbeschädigung erstmal eingestuft, weil eben was an die Tür geschrieben wurde und das dort aber auch 9 mm stand, wurde auch nach dem Hinweis darauf erst nicht so wahrgenommen. Mhm. Also dass sozusagen auch die Dimension von Bedrohung erkannt werden. Sowohl in sich für die journalistische Person erstmal, okay, das ist eine Morddrohung, das ist nicht einfach nur, und dann gleichzeitig auch dass es natürlich auch eine pressefreiheitliche Dimension hat. Und ich glaube zum Beispiel, dass der Frette-Rode-Prozess, der ja vom BGH am Ende einkassiert wurde, wo zwei angegriffene JournalistInnen, brutal angegriffene JournalistInnen, wo die Täter ein sehr niedriges Strafmaß erhalten haben, der wird jetzt neu verhandelt, dass sowas auch das Vertrauen sozusagen in die Sicherheitsbehörden unterstützt. Also generell dieses ganze Thema Strafverfolgung und Straffreiheit ist natürlich auch ein Thema, was, glaube ich, sehr wichtig ist und wo man noch deutlich mehr vielleicht auch tun könnte.
Du sagst, ne, das ist natürlich alles Symptombekämpfung, aber ich glaube, für die strukturellen Ursachen dahinter, da könnte man ganze soziologische Abhandlungen drüber schreiben und wäre der Antwort vielleicht nicht mal ein Stück näher gekommen, weil das so heterogen ist. Vielleicht trotzdem ein Wort dazu. Ich glaube, das ist schon wünschenswert wäre, und das ist aber auch ein großes Thema, ne, weil ich sehe schon auch eine Verantwortung beim Publikum am Ende ein bisschen, einfach Journalismus mehr wertzuschätzen oder auch das, was er leistet, und da vielleicht auch ein bisschen mehr bereit sein, dafür zu bezahlen, diese ganzen Sachen, ne, um das auch, um denen ein bisschen mehr Wertschätzung gegenüber zu bringen, weil das den Journalismus als Ganzen ja resilienter machen wird. Das vielleicht als Gedanke noch, und ergänzend zu allem, was du gesagt hast, ich habe unser Projekt gerade schon angesprochen, Sicherheit für JournalistInnen auf Demonstrationen, das verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes, weil da auch noch so ein, zwei Sachen dabei sind als Symptombekämpfung sozusagen, die ganz interessant sind, wie zum Beispiel, dass wenn, das macht der Bayerische Journalistenverband hier bei uns in Bayern, wenn jemand seine Privatadresse bei einem Fall oder auch bei Beantragung des Presseausweises oder so nicht angeben möchte, weil er Sorge hat, dafür gefunden zu werden, dass man dann die Adresse des Verbandes angeben kann als freier Journalist. Solche Maßnahmen, die dann auch helfen, Journalisten besser zu schützen am Ende. das war's an dieser Stelle. Ein großes Thema, ein schwieriges Thema, aber wir haben am Ende gesehen, ein bisschen was kann man vielleicht tun. Vielen, vielen Dank, Patrick, für deine Zeit und auch eure Arbeit. Viel Erfolg da weiterhin. Ich glaube, es ist wichtig, sich das immer wieder anzuschauen. Wie entwickelt sich das? Woher kommen die Angriffe und was kann man am Ende vielleicht tun, um Journalismus und freie Berichterstattung ein bisschen besser zu schützen? Und dafür muss die Analyse stimmen und ihr leistet da einen wichtigen Beitrag. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke, dass du da warst.
Vielen Dank dir und danke dir auch für die Einladung.
Sehr gerne. Und ihr da draußen, wie gesagt, ich verlinke einen ganzen Strauß an Links in den Shownotes, da könnt ihr euch das alles auch nochmal anschauen. Und ansonsten war es das auch von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.